Elisabeth Pilenko, so ihr Mädchenname, kommt im Jahre 1881 in Riga zur Welt. Sie wächst im Süden Russlands am Ufer des Schwarzen Meeres auf. Ihre Eltern sind strenggläubige orthodoxe Christen, die ihre Tochter dazu erziehen, ihr Leben nach den Werten und Zielen des Evangeliums auszurichten. So ist es gar nicht verwunderlich, dass Elisabeth mit 9 Jahren ihre Eltern fragt, ob sie jetzt endlich alt genug sei, um Nonne zu werden. Doch sie wird noch lange warten, bis sie nach einem bewegten Lebenslauf dieses Ziel ihres Lebens erreichen wird. Als sie 14 ist, stirbt ihr Vater. Es ist ein Schmerz, den sie nicht annehmen kann. Der Tod ihres Vaters erscheint ihr ungerecht und sinnlos. Wie kann Gott das zulassen? Gibt es überhaupt einen Gott? Für Elisabeth gibt es keinen Gott mehr. Als ihre Mutter nun Witwe in die damalige Hauptstadt des Zarenreiches nach St. Petersburg zieht, findet sich Elisabeth in einer Hochburg radikal atheistischer Ideen wieder. Sie schließt sich einem literarischen Zirkel an, der sie aber letztendlich enttäuscht. Sie will die Ungerechtigkeit bekämpfen, sie will etwas Heroisches tun. Aber bald merkt sie, dass die Leute nichts anderes tun, als über Revolution zu reden. Mit 19 Jahren heiratet sie Dimitri, ein Mitglied des Literaturkreises. Ihr Glaube aus der Kindheit bleibt verschüttet. Was bleibt, sind hin und wieder theologische Gespräche im Zirkel, die nichts mit der Kirche oder dem Leben zu tun haben. Da sieht sie ein armes, altes Mütterchen, das in die Kirche geht, und Elisabeth erfährt in ihrem Inneren, dass man von den demütigen Verbeugungen dieser alten Frau mehr lernen kann als von den literarischen Kreisen, in denen sie verkehrt. Sie fühlt sich wieder von der Kirche angezogen. Der verschüttete Glaube kommt so langsam wieder zum Vorschein. Sie liest wieder die Heilige Schrift und viele Heiligenbiografien. Und die Wahrheit lässt sich in ihrer Seele nicht mehr unterdrücken. Sie erkennt, was die Menschen brauchen. Nicht Revolution, sie brauchen den Glauben an Jesus Christus. Elisabeth erlebt eine innere Bekehrung und es wächst in ihr das Bedürfnis, das einfache Wort Gottes zu verkünden. Sie beschließt, Theologie zu studieren und wendet sich an die Theologische Akademie von St. Petersburg. Dort gibt es ausschließlich männliche Studenten, die sich auf die Priesterweihe vorbereiten. Zum Erstaunen aller lässt der Direktor die junge Frau zum Studium zu. 1913 zerbricht ihre Ehe. Elisabeth kehrt mit ihrer Tochter Gajana in den Süden Russlands zurück. Im Oktober 1917 wird sie Zeugin der Oktoberrevolution. Allerdings muss sie jetzt sehen, wie völlig anders diese echte Revolution ist, verglichen mit der erdachten aus dem Literaturkreis. Elisabeth bleibt politisch aktiv. Sie wird 1918 zur Bürgermeisterin von Anapa gewählt, einer Stadt am Schwarzen Meer. Letztendlich aber wird sie ins Gefängnis geworfen. Man wirft ihr Zusammenarbeit mit dem Feind vor. Vor Gericht verteidigt sie sich. Ihre Loyalität gilt nicht der Regierung, sondern denen, die Gerechtigkeit brauchen. Das ist das Volk. Kurz nach der Oktoberrevolution wäre dafür eigentlich ein Todesurteil zu erwarten gewesen. Dass sie tatsächlich freikommt, verdankt Elisabeth dem Richter Daniel Skoptsow. Nach dem Prozess sucht sie ihn auf, um ihm zu danken. Die beiden verlieben sich und bald heiraten sie. 1920 kommt ihr Sohn Jura und ein Jahr später ihre Tochter Anastasia zur Welt. Aber auch ihre zweite Ehe verläuft nicht glücklich. Sie scheitert und wird annulliert. Im Zuge der politischen Wirren muss Elisabeth aus Russland fliehen. Über das ehemalige Jugoslawien gelangt sie 1923 nach Paris. 3 Jahre später stirbt ihre 5-jährige Tochter Anastasia. Welch großer Schmerz! Aber anders als beim Tod ihres Vaters geht sie geläutert aus der Zeit der Trauer hervor. Sie sucht nach dem Sinn ihres Lebens. Sie möchte allen eine Mutter werden. Allen, die mütterliche Sorge und Beistand brauchen. Es reift in ihr der Plan für eine Gemeinschaft heran, für ein geistliches Leben und für den Dienst am Nächsten. Nach reiflicher Überlegung erlaubt ihr der zuständige Bischof, eine in ihr gewachsene Sehnsucht umzusetzen. Elisabeth darf nun eine Nonne werden. In die Hände des Bischofs legt nun Mutter Maria das Versprechen ab, ihr Leben uneingeschränkt in den Dienst anderer zu stellen. Mit Unterstützung des Bischofs erwerbt sie ein geeignetes Haus und empfängt hauptsächlich junge, in Not geratene russische Frauen. Später eröffnet sie noch weitere Häuser für Bedürftige, Obdachlose und Flüchtlinge. 1939 beginnt der Zweite Weltkrieg. Die letzte Phase im Leben von Mutter Maria beginnt. Frankreich wird in wenigen Wochen von deutschen Truppen besetzt. Mutter Maria kümmert sich um viele von den Deutschen verfolgte Exilrussen, welche nicht die Möglichkeit hatten, nach Amerika zu fliehen. Russische Flüchtlinge sind das besondere Ziel des Hasses der Besatzer. Mit den Jahren klopfen immer mehr Juden an die Häuser von Mutter Maria. Sie bittet ihren Seelenführer, Vater Dimitri, ihnen Taufscheine auszustellen, damit sie ihre Identität vor den Nazischergen verbergen können, was Vater Dimitri auch tut. Im Sommer 1943 kommt es zu Massenverhaftungen von über 13.000 Juden, darunter 4.000 Kinder. Sie werden in einem Sportstadion zusammengepfercht. Mutter Maria gelingt es, mit Wasser und Nahrungsmitteln in das Sportstadion zu gelangen und Eltern und Kindern beizustehen. Diese warten auf den Abtransport nach Osten in die Konzentrationslager. Einigen Kindern kann sie das Leben retten. Sie versteckt sie in Mülltonnen und schmuggelt sie nach draußen. Bei einer Hausdurchsuchung durch die Gestapo findet sich ein Brief, in dem ihr Sohn Jura, der schon seit geraumer Zeit für sie arbeitet, Vater Dimitri bittet, für einige Juden Taufscheine auszustellen. Alle werden sie verhaftet und ins Gestapo-Hauptquartier nach Paris gebracht und dort brutal verhört. Der Leidensweg von Mutter Maria, ihrem Sohn und Vater Dimitri, führt in die Deportation nach Deutschland, zunächst ins Konzentrationslager Buchenwald. Vater Dimitri und ihr Sohn Jura sterben schon innerhalb der ersten 14 Tage. Mutter Maria wird später in das KZ Ravensbrück gebracht, wo sie die kommenden 2 Jahre überlebt. Liebevoll nimmt sie sich der russischen und jüdischen Insassen an und gibt ihnen, trotz harter körperlicher Strapazen, noch von ihrer eigenen Essensration ab. Doch sie sollte noch mehr geben als nur ihr Essen. Wenige Wochen vor Kriegsende, am 31. März 1945, es ist Karsamstag, geht sie für eine jüdische Mitgefangene an deren Stelle in die Gaskammer. Mutter Maria hat die Stufe der Heiligkeit erreicht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.